Ich freue mich, zu euch predigen zu dürfen. Dieses Bild, was ihr jetzt sehen könnt, hat Cavaracho im Jahr 1601/2 gemalt und trägt den Titel Der ungläubige Thomas. Man kennt es, man hat das bestimmt mal irgendwann mal gesehen. Wenn nicht, habt ihr das jetzt mal gesehen. Und das Bild hält einen Moment fest, der so beinahe unangenehm so ein bisschen wirkt. Wenn man das so ein bisschen mehr beobachtet, ist es wie so, als ob ein Schauer über so einem Rücken so ein bisschen geht. Und er zeigt den Jünger Thomas, der seine Finger in die Seitenwunden von Jesus hineinlegt. Jesus steht leibhaftig vor ihm da, nicht als Geist, nicht als Vision, sondern mit durchbohrter Haut, mit Narben und mit Körper. Und ich weiß nicht bei euch, aber je länger man das Bild so anschaut und betrachtet, umso mehr Fragen kommen irgendwie auf. So, kann das wirklich passiert sein? Warum zeigt sich Gott da so verwundbar? Warum lässt sich Jesus überhaupt anfassen, ausgerechnet dort, wo er am meisten gelitten hat? Oder auch so Fragen nach Ewigkeit und Himmel. Ist es wirklich so, dass es nach dem Tod so weitergeht? Ich glaube, ganz viele Fragen. Aber ich glaube, auch mit diesen Fragen kommt auch etwas anderes hoch. Zumindest bei mir. Ein Staunen. Ein Staunen darüber, dass der Gekreuzigte lebt. Das Staunen über die Auferstehung. Und wie wir eigentlich auch jetzt gesungen haben in den Liedern, dass wir staunen darüber, dass wir einen Gott haben, der nicht im Graben geblieben ist. Und genau darum soll es heute auch gehen. Ich will über Auferstehung sprechen tatsächlich. Ich möchte nicht über die Plausibilität der Auferstehung reden, ja, ob das wirklich so war und historische Beweise oder wie auch immer. Dazu gibt es unzählige gute Bücher, dicke Bücher, ihr könnt sie kaufen, genau, etwas teurer, aber das kriegt ihr schon hin. Genau, also Sommerlektüre, super. Und selber mal mit euch da zu beschäftigen. Und ich weiß, das sind echt gute Argumente und auch sehr logische Argumente. Aber ich möchte heute den Fokus eher auf die, ich nenne das mal so ein bisschen, die Implikation der Auferstehung legen. Also wenn die Auferstehung wirklich ist, was bedeutet das für uns? Was bedeutet die Auferstehung für unser Menschsein, für unsere Schuld, unser Leiden, aber auch unsere Beauftragung? Und dafür lesen wir mal gemeinsam aus Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4. Und da schreibt Paulus Folgendes. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und wir schauen uns heute so drei Gedanken an. Wir schauen uns die Auferstehung, Zentrum des Glaubens an. Auferstehung, ein Skandal für unser Verstand. Und Auferstehung, eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Anhand so drei Begegnungen im Neuen Testament von Maria, Thomas und Petrus. Lass uns starten mit der Auferstehung. Erster Punkt, Zentrum des Glaubens. Auch wenn jetzt so die Ostern etwas hinter uns liegt, glaube ich, dass es für uns immer wieder relevant ist, über die Auferstehung nachzudenken. Weil ich fest überzeugt bin, dass die Auferstehung kein Nebenschauplatz ist. Sie ist nicht nur das Happy End nach dem Drama des Kreuzes, wie in so einer guten Netflix-Serie. Ich glaube, sie ist das Zentrum und der Wendepunkt der Geschichte. Ich glaube, ohne sie, ohne die Auferstehung, wäre das Kreuz letztendlich nur eine Tragödie. Aber mit ihr ist das Kreuz Triumph Gottes über Tod, Schuld und Verlorenheit. Und Paulus macht das im ersten Korintherbrief so deutlich. Und wir sind jetzt alle eigentlich Experten im Korintherbrief, haben uns ja mehrere Monate damit beschäftigt. In 1. Korinther 15, Vers 17 steht: Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Eine andere Übersetzung schreibt es, sie ist nichtig, leer. Weil die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Paulus kämpft hier im Korinth gegen eine Lehre, die die Auferstehung aufgab oder dabei war, diese Auferstehung aufzugeben. Und wichtig dazu zu betonen ist, dass es eben um diese leibhaftige Auferstehung geht, dass das in Frage gestellt wurde. Weil einige im Korinth es leugnen, die Auferstehung der Toten. Und damit haben die sich so angeschlossen, so griechischen Denken gut quasi, dass quasi letztendlich nur die Seele sich wieder mit Gott verbinden soll und der Leib eigentlich ein Gefängnis ist, eigentlich eine Hülle, die endlich man loswerden muss. Und ich glaube, dass diese Sicht und auch Paulus, dass sie sehr beschränkt ist und auch widersprüchlich zu dem, was uns eigentlich oder wie uns Gott eigentlich geschaffen hat, nämlich mit einem Leib, was zu unserer Person gehört. Noch leugnen die Korinther nicht die Auferstehung Jesu Christi selbst, aber es kann dazu führen und es wird dazu führen, dass dann auch die Auferstehung Jesu als Person hinfällig wird, wenn sie weiterhin das so verfolgen. Und deswegen geht das Paulus so stark an und adressiert es auch so klar, dass wenn es so wäre, unser Glaube nichtig wäre, unsere Hoffnung hinfällig. Er schreibt in Vers 19, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir, und jetzt wird er ein bisschen hart, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ohne die Auferstehung, ohne die leibhaftige Auferstehung, ist alles nichtig. Oder anders, ist alles leer. Unser Glauben, unsere Hoffnung und letztendlich auch das, was wir predigen und wovon wir eigentlich Zeugen sind. Aber ich glaube, mit der Auferstehung beginnt eine neue Schöpfung. Nicht nur in uns, in der Seele, sondern auch leibhaftig. Weil nur so bekommt die Botschaft des Evangeliums ihre Fülle. Das Kreuz und die Auferstehung sind ein Zuspruch für uns als Mensch. Unsere Schuld ist genommen und wir sind wieder hergestellt, um mit Gott in Verbindung zu leben. Wir haben wieder die Möglichkeit, Gott zu finden, diese Sehnsucht zu stillen, die uns immer wieder antreibt. Und wenn Jesus leibhaftig auferstanden ist, dann gilt es auch so für uns. Wir sind gestorben und auch auferstanden. Nicht nur unsere Seele, unser Geist, sondern wir sind dem Tod nicht mehr ausgeliefert. Paulus schreibt im Vers 20 folgendes: Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihm gestorben sind, auferstehen werden. Er ist der Erste, der in dieser neuen Schöpfung lebt. Und damit ist es ein Zuspruch auch für uns. Damit ist die Auferstehung Jesu Christi auch etwas anderes als die Auferweckung von Lazarus oder das Mädchen aus Kapernaum. Das waren so Lebensverlängerungen. Die Menschen sind wieder gestorben. Aber der auferstandene Christus, der lebt ewig. Und er ist der Erste dieser neuen Schöpfung. Mitten in dieser vergehenden Welt ist eben was Neues angebrochen. Damit ist die Auferstehung nicht nur irgendwie ein Symbol, eine nette Idee, sondern ich nenne das mal, es ist ein historisches, geistliches und ein kosmisches Ereignis. Es hat alles verändert. Dass wir hier sitzen, dass das Christentum sich so weit irgendwie verbreitet hat und bis heute noch da ist, ist aufgrund dieser Auferstehung. Sie ist Gottes öffentliches Ja zu Christus. Und sie ist der Beweis, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ein Kirchenvater, Athanasius, schreibt im 4. Jahrhundert Folgendes. Christus hat den Tod zerstört und denen, die an ihn glauben, das Leben gegeben. Das ist kein Mythos, sondern durch Taten bewiesen. Er hat den Tod vernichtet und das Leben wiederhergestellt, damit der Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist, nicht verloren geht. Und damit ist die Auferstehung ganz zentral für unser Glauben. Und gleichzeitig aber auch so herausfordernd für uns Menschen. Schauen uns den zweiten Punkt an. Auferstehung, ein Skandal für unser Verstand. Wenn wir so einen Blick in die Evangelien oder in die Evangelien schauen, dann lesen wir, dass die Reaktion auf die Auferstehung nicht unbedingt freudig war. Sie war mit Furcht, sie war mit Verwirrung und auch mit Skepsis verbunden. Und das auch über die Jahrzehnte. Das war nicht anders. Warum? Weil ich glaube, dass diese Auferstehung nicht in unser Denken passt. Sie ist ein Skandal für eine Welt, die alles messen, alles wiegen, alles kontrollieren will. Sie ist entweder verrückt oder wahr, aber letztendlich nicht bequem. Egal, was du sagst oder was du denkst. Und das merken wir da auch vor Ort. Die Griechen, die das dann hören in Apostelgeschichte, wo Paulus das dann verkündet, lachten über die Idee einer körperlichen Auferstehung. Sie wollten eine reine Seele, nicht nur einen Leib. Weg damit. Und die Römer suchten Macht, nicht einen schwachen Messias, der gekreuzigt wurde und jetzt sogar auferstanden ist. Also die Auferstehung war für beide kulturell sehr anstoßig. Im 1. Korinther schreibt Paulus, wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und die Griechen eine Torheit. Und heute? Ich glaube auch heute ist die Auferstehung eine Provokation. Ich glaube für die Wissenschaft, dass es nicht messbar ist, Leben nach dem Tod, eine Hoffnung, die weitergeht, irgendwie nicht denkbar, passt irgendwie nicht. Passt nicht in unserer Weltordnung. Tote bleiben tot. Erlösung geschieht letztendlich nur durch Leistung und durch sich mehr abrackern. Und wahres Leben kommt nicht durch ein Kreuz und auch nicht durch Auferstehung. Aber ich glaube, dass die Auferstehung alles sprengt. Und deshalb ist sie absurd. Aber nicht im Sinne von irgendwie sinnlos, sondern ich glaube, übernatürlich anders. Und genau hier liegt das Evangelium so verborgen. Es ist zu groß, um es zu verstehen. Es ist zu radikal, weil es uns irgendwie was macht. Und es ist zu überraschend, damit es eine menschengemachte Religion ist oder irgendwas, was der Mensch produziert hat. Kein vernünftiger Mensch und auch damals in der Zeit hätte sich sowas ausdenken können. Und genau deshalb, weil es nicht Menschenwerk ist, ist es Gottes Werk. Und damit hat es so Anspruch auf unser Leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir ihn vielleicht auch noch nicht ganz kennen, uns Gedanken darüber zu machen, wer bin ich als Mensch? Und Menschen glauben oft, dass der Glaube so, es ist okay, an was festzuhalten, es gibt ja Energie, es gibt ja irgendwie was. Aber solange es nicht meine Realität sprengt oder mein Leben hinterfragt, dann ist es okay. Aber ich glaube, genau das tut die Auferstehung. Jesus ist tatsächlich auferstanden und deshalb hat er Anspruch auf dein Leben, auf deine Realität. N.T. Wright, ein renommierter Theologe, hat mal Folgendes geschrieben. Der einzige Grund, warum das Christentum überhaupt existiert, ist, weil etwas Außergewöhnliches mit dem Körper Jesu nach seinem Tod passiert ist. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann ist das das wichtigste Ereignis der Geschichte. und wir können es nicht ignorieren. Wir können nicht dran vorbei. Auferstehung definiert damit unser Weltbild und nicht andersrum. Wir bringen nicht unser Weltbild mit dem in Einklang, unsere Ideale mit dem im Einklang, sondern die Auferstehung formt uns und leitet uns. Sie unterbricht unsere Weltbilder und sie stellt nicht nur Fragen, sondern sie antwortet auch mit einer neuen Realität, einer neuen Wirklichkeit, in der wir uns verstehen. Das heißt, wenn du dir diese Frage ehrlich stellst und dich damit beschäftigst, dann kannst du die Auferstehung nicht ignorieren, auch wenn sie unser Verstand sprengt. Und wenn wir ehrlich uns diese Frage stellen, dann stellt die eben unser Weltbild auf den Prüfstand. Wer bestimmt, was möglich ist? Sie entlarvt menschliche Kontrolle. Du kannst das Leben nicht machen, es auch nicht verlängern, wie einige gerade versuchen. Und letztendlich sind wir auch nicht Gott. Und ich glaube, sie lädt uns immer wieder dazu ein, umzukehren. Weil wenn Jesus lebt, dann ist er nicht nur Retter, sondern auch Herr und Gott. Damit ist Auferstehung eben nicht nur eins der vielen Feiern und Ereignisse im Christsein, wo wir zusammenkommen und dann anstoßen, sondern es hat uns komplett verändert. Kein schöner Mythos, sondern ein unverschämter Anspruch auf unsere Realität. Und genau da beginnt ihre Kraft. Weil wenn sie wahr ist, dann bekommen wir eine Hoffnung, die eben nicht nur auf Gefühl, auf Umständen irgendwie basiert, sondern auf die Tatsache, dass Jesus Christus leibhaftig wieder auferstanden ist. Im ersten Gottesdienst hatten wir ein Zeugnis oder auch wir hatten eine Einsegnung von den Verwals. Und vielleicht kennt ihr so ein bisschen die Geschichte oder auch nicht. Und sie haben vor einigen Jahren haben sie eine Tochter bekommen, die sie leider dann nach 7 Stunden nach der Geburt verabschiedet wurde. Sie ist wieder gestorben, weil sie eine offene Schädeldecke hatte. Und ich durfte bei dieser Dankfeier dabei sein. Und zu sehen, wie sie da vorne stehen und auch heute, wie sie hier vorne standen mit ihrer neuen Tochter. Und dennoch zu sagen, Gott hat uns Hoffnung geschenkt, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, ist für mich ein Beweis dafür, dass die Auferstehungskraft real ist. Nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und die haben das wundervoll erzählt. Und ihr könnt sie gerne auch fragen. Es ist der Ort, wo wir die Herrlichkeit Gottes erleben, wo sie sichtbar wird und uns mit hineinnimmt. Und wir schauen uns den letzten Gedanken an. Auferstehung, die Begegnung mit der Herrlichkeit. In Römer 6,4 heißt es, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, so sollen wir auch in ein neues Leben wandeln. Und wie sieht das aus, im neuen Leben zu wandeln? Wie sieht diese neue Realität aus? Und ich glaube, dass diese Wahrheit oder diese Auferstehung nicht nur eine Wahrheit über Jesus ist und einer neuen Wirklichkeit, sie ist, glaube ich, die Einladung an uns ganz persönlich, in dieser Herrlichkeit zu leben. Und ich will uns mal ganz kurz, ich werde dem auch nicht gerecht wahrscheinlich, aber so 3 Begegnungen mit diesem auferstandenen Jesus aufzeigen und wie diese Herrlichkeit Gottes erlebbar ist. Und wir starten mit Maria. Maria geht zum Grab, sucht Jesus, findet ihn nicht, weint. Und ihre Tränen tragen das Leid und Kummer über das, was geschehen ist. Und vielleicht nicht nur das, sondern auch über ihre eigene Geschichte, die zerplatzte Hoffnung auf den Messias, der das Leid vom Volk so endlich wegnehmen soll, und ist traurig darüber und weint. Und dann lesen wir, wie Jesus Maria mit ihren Tränen, wie er ihr da so begegnet. In Johannes 20 lesen wir, Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Und da wendete sie sich um und spricht zu ihm, Rabumi. Sie erkennt ihn und spricht ihn, hey, das ist mein Meister. Und in alten Manuskripten ist hier nicht nur Maria ihr neuer Name, sondern Miriam, ihr Geburtsname letztendlich. Und wenn ihr so ein bisschen die Geschichte von Maria kennt, was sie alles erleben musste und was so ihre Tätigkeit war, bevor sie Jesus getroffen hat, ist es für mich genau ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes sie neu irgendwie mit hineinnimmt. Ihre Tränen waren ehrlich und wurden Ort der Offenbarung. Und die Auferstehung spricht unsere tiefsten Wunden an. Nicht daran vorbei, sondern mitten hinein. Und die Tränen Marias wären die Linse für diese Herrlichkeit Gottes. Und das Schöne ist, sie bleibt nicht darin, sondern sie wird darin beauftragt. Und damit wird Maria eine der ersten Zeugen von diesem auferstandenen Jesu. Thomas haben wir uns auch angeschaut im Bild. Und ich glaube, Thomas wird so ein bisschen Unrecht angetan. Er wird immer so als der Zweifler und als der Skeptiker so irgendwie abgeschrieben und als der so, ja, der irgendwie nicht so gut ist. Aber ich glaube, Thomas ist in dem Sinne kein Zweifler im negativen Sinn, sondern ich glaube, er ist einfach ein Realist und damit aber auch tiefst enttäuscht. Die Erwartung eines Messias mit dem Kreuz verpufft. Und in dem Moment, wo noch die Jünger kommen und sagen, ja, Jesus ist auferstanden und davon berichten, weil er es verpasst hat, er war irgendwo, keine Ahnung, ist er skeptisch. Und ganz ehrlich, ich hätte genau das Gleiche getan. Wenn jemand gekommen wäre und gesagt, hey Christian, Jesus ist auferstanden, komm mit. Hätte ich gesagt, was habt ihr denn für illegale Substanzen eingenommen? Ganz ehrlich, das wäre meine Reaktion gewesen. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Aber die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrten Seiten legen. Vorher glaube ich es nicht. Und was tut Jesus? Er verurteilt ihn nicht, sondern zeigt seine Wunden. Er schafft einen Raum in seiner Herrlichkeit, diese Fragen abzulegen, diese Enttäuschung abzulegen und zu sagen, komm, fasse mich an. Dann wandte er sich Thomas zu, leg dein Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meiner Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und was sagt Thomas dann? Mein Herr und mein Gott. Die Wunden Jesus sind die Antworten auf die Fragen von Thomas. Und das bewegt mich so darin. Fragen und Enttäuschungen sind kein Hindernis für den Glauben. Sie sind oft ein Anfang. Thomas begegnet als Fragender und Enttäuschter die Herrlichkeit Gottes. Und letztendlich wird er Zeuge davon. Er wird beauftragt, es weiterzugeben. Und dann begegnet er Petrus. Ach, Petrus. Der noch vor dem Kreuz gesagt hat, Jesus, ich werde niemals, niemals dich verleugnen können. Ich bin so aktivistisch für dich unterwegs. Und was passiert? Petrus verleugnet Jesus. 3-mal, indem er so am Feuer war. Ich habe keine Ahnung, wie er sich gefühlt hat. Aber ich kenne es so ein bisschen, wenn ich versage. Wenn ich mir wieder was vorgenommen habe, nicht irgendwie zu verurteilen, oder doch nicht irgendwie was irgendjemand gerecht werde. Doch irgendwie vorgenommen, doch irgendwie liebevoller zu sein, doch gnädiger zu sein und dann zu merken, wie stolz und arrogant ich bin. Und dann sitze ich auch da am Feuer. Und das Schöne ist, als Jesus dann wiederkommt, wo begegnet er Petrus? Am Feuer. Und ich will da jetzt nicht einen Text so richtig, ne, ich will es nicht reininterpretieren, aber ich stelle mir das einfach ein bisschen vor. Petrus sieht am Feuer wieder Jesus. Jesus schaut ihn an. Und ich glaube, in dem Moment, wir wissen das, so wie auch Erfahrungen und Erinnerungen hochkommen, durch Geruch, durch das Feuer, so diese Atmosphäre. Und erinnert sich vielleicht an den Moment, wo er Jesus verleugnet hat. Muss nicht so sein. Vielleicht war er auch völlig froh. Aber ich wäre total beschämt. Und was macht Jesus? Jesus geht hin, verurteilt ihn nicht, sondern sagt und fragt, liebst du mich? Erklärt die Verhältnisse. Petrus, wie stehst du zu mir? Und auch da, die Auferstehung nimmt unser Schmerz, unser Scheitern wahr. Aber lässt uns nicht dort. Und was sagt er dann zu Petrus? Weide meine Schafe. Petrus erlebt die Herrlichkeit Gottes in seinem Gescheitertsein. Sein Versagen ist nicht das Ende, sondern die Auferstehungskraft sagt ihm, steh auf, folge mir nach. Ich bin nicht fertig mit dir. Er erlebt Vergebung, er erlebt eine Neuschöpfung und diese Beauftragung. Und wir erleben das heute immer noch so, wie die Verwahlt, aber auch hier im Raum bin ich ziemlich gewiss, dass einige davon berichten können, erzählen können, wie diese Auferstehungskraft irgendwie gewirkt hat. Und vielleicht auch da die Einladung, später im Café oder wie auch immer, einfach mal zu fragen, hey, wie hast du das denn erlebt? Was ist denn deine Geschichte? Oder deine Fragen zu stellen. Aber ich glaube, dass es eine Tatsache ist, dass wir diese Kraft erleben dürfen. Sie verändert uns und wir dürfen unterwegs sein. Und damit dürfen wir Glaube, Liebe und Hoffnung weitergeben. Und wenn wir uns nochmal das Bild anschauen zum Abschluss, dann erfüllt mich das tatsächlich mit Hoffnung, mit einer Sehnsucht und letztendlich auch mit einem Staunen. Dass die Auferstehung eine Wirklichkeit ist, die uns als Menschen unsere Schuld, unser Vergehen, unsere Beauftragung begegnet und somit auch unser Gottesbild, unser Selbstbild und unser Weltbild komplett verändert. Und wisst ihr, was ich da schön finde? Das können wir auch vom Text entnehmen, dass Jesus die Hand von Thomas packt und in die Wunden legt. Jesus begleitet es. Jesus nimmt die Hand und sagt, spür, du darfst deine Hand da hineinlegen. Und ich will mit einem Vers, was so das eigentlich alles zusammenfasst, mit uns gemeinsam oder euch vorlesen. Und das finden wir in Epheser 2, 6 bis 7. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, bis in aller Ewigkeit, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Amen.